Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Ich begrüße meine hochgeschätzten Partner Roberto della Puente. Hallo Roberto.
Hallo, hast du gerade nicht mehr rausbekommen den Namen?
Ja, es ist, ich bin so besoffen.
Wir kennen uns ja noch nicht so lange.
Nein, ich bin nicht besoffen. Und Gerd Even Unger, das kam jetzt ganz fließend. Hallo Gerd.
Das kam flüssig.
Ja, das kam flüssig.
Ja, ist natürlich auch ein deutscher Name, da geht das.
Ja, richtig. Ja. Also diese spanischen oder portugalisch, also da irgendwo im Norden. Ich kann das auch nicht so gut.
Irgendwo im Norden, ja.
Also dann
muss auch immer überlegen, ob man Brokkoli jetzt mit 2 K, 2 C oder mit einem oder so schreibt.
Mit 2
Uhr. Das wüsste ich jetzt tatsächlich. Also mit 2 C auf jeden Fall, glaube ich, ne? Hm. Oder 2 K, da geht's ja schon los.
Hm. Ach ja. Ach ja.
Ich wüsste es, aber ich will
eigentlich. Aber wir sind ein multikulturelles Team und ich grüße euch alle.
Ja, und ja.
In eure Unterschiedlichkeit.
Genau.
Der Woke Gerd.
ja, genau. Wir grüßen natürlich auch alle Geschlechter, alle 72, die es neuerdings ja gibt. Aber diesmal sprechen wir ja über was anderes. Wir wollen uns jetzt also gar nicht hier, ne, sondern wir sprechen über das ganz leichte und seichte Thema des Transhumanismus.
Das spielt schon ein bisschen mit rein mit diesen Geschlechtern. Ich glaube schon, dass das an der Modifikation des Menschenbildes hängt. Und da kommen wir dann zum Thema Transhumanismus. Ich glaube, da erwartet uns in nächster und fernerer Zukunft noch mehr.
Ja, ich fürchte nicht nur in fernerer, sondern auch in näherer Zukunft und letztlich natürlich auch schon in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Ich schlage vor, bevor wir uns da reinstürzen, lese ich mal so eine kleine Definition beziehungsweise eine Umschreibung dessen, was für transhumanistische Richtungen es gibt, vor, ohne dann den Anspruch zu haben, dass wir die alle jetzt hier werden behandeln können. Aber zumindest kann sich dann jeder, der das ein oder andere gehört hat, mit dem einen oder anderen dann selbst beschäftigen, wenn er das besonders interessant findet. Interessanterweise habe ich für mich ganz gute Definition auf der Seite juraforum.de gefunden.
Ach, da war ich auch drauf. Guck mal an.
Ach, siehste, guck an. Dann und da lese ich jetzt mal einen kurzen Absatz vor und der geht so. Die transhumanistische Bewegung hat verschiedene Zweige, so den Extropianismus als wohl bedeutendsten. Mit hinein gehört auch die Bestrebungen des Chironismus, in dem sich Menschen nach ihrem Tod einfrieren lassen, in der Hoffnung, später nach Entwicklung der entsprechenden Technologie aufgetaut und wiederbelebt zu werden. Andere erwarten als Singularismus die Ablösung des Menschen durch die Intelligenz der Maschinen. Der Extropianismus wurde gegründet von Max Moore. Das Kunstwort soll als Gegenbegriff zu dem der Entropie auf die Idee des Fortschritts verweisen. Moore formuliert 7 Prinzipien als zentral für extropianistisches. Ich habe mich eigentlich vorbereitet, aber mit dem Wort habe ich doch erhebliche Probleme. Auf jeden Fall, diese 4 Begriffe lauten ausdauernder Fortschritt, Selbsttransformierung, praktischer Optimismus, intelligente Technologie, offene Gesellschaft, Selbstbestimmung und rationales Denken, wobei diese Prinzipien als offene Haltungen und nicht als feste Dogmen zu verstehen sind. Zitat Ende. Das lasse ich jetzt einfach mal einen Augenblick wirken, bis einer von euch irgendwas sagt.
Es wirkt.
Ja, das mit dem Einfrieren, das ist so eine Geschichte, die sicherlich da auch mit hineinspielt. Das ist aber eine alte Geschichte eigentlich. Das ist jetzt nicht das ganz Neue, was man sich so vorstellt unter Transhumanismus.
Aber der Transhumanismus doch ist so insgesamt alt. Ich meine, so diese Idee.
Ja, an sich schon. Aber ich sag mal so, wir waren nie so nah dran, das auch verwirklichen zu können, glaube ich. Mit Abstrichen.
Ja, das kommt. Wobei jede Epoche hat doch dann irgendwie ihre individuelle Idee von Transhumanismus irgendwie entwickelt. Also so spontan fällt mir ein, irgendwie in der Romantik, da gab es irgendwie die Erzählung von E.T.H. Hoffmann, gab es die Erzählung irgendwie die Automate. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Gemüse, das meint aber was anderes. Das ist so eine Maschine, wenn man die anguckt mit einer Brille, dann verliebt man sich in diese Frau. So. Und kommt da nie wieder weg von.
Aha.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das als transhumane Idee sehen würde.
Na doch. Ja, auf jeden Fall. Also wir können es ja vielleicht mal andersrum versuchen. Was Gerd jetzt meint, ist ja im Prinzip dieser Übergang
von Mensch zu Maschine.
Von Mensch zu Maschine, beziehungsweise auch von Maschine in den Menschen.
Hm. Und das ist eher mein Thema, ja.
Ja, ich glaube, darüber werden wir wahrscheinlich auch primär sprechen. Aber trotzdem ist natürlich dieses Beispiel mit der Brille schon ganz passend, weil, wenn wir es mal genau nehmen, also in uns sind ja schon Dinge wie Herzschrittmacher und ähnliche
Implantat.
Implantate, genau. Theoretisch könnte man sogar Kontaktlinsen wohl mit dazu zählen, wobei die natürlich dann wieder eher auf dem Körper sind. Und im Moment ist ja tatsächlich so die Entwicklung dahingehend, bestimmte Dinge eben von außerhalb des Körpers nach innerhalb des Körpers zu verlegen. Das können Wohnungsschlüssel sein oder Autoschlüssel. Es können aber auch Steuerungsgeräte für zu Hause sein, wann man die Heizung hoch oder runter dreht. Gut, das wird jetzt von der Politik entschieden. Ist aber ein anderes Thema.
Naja, es wäre interessant. Also wenn man das könnte, wenn dieses Modell so stehen würde in 120 Jahren, sagen wir mal, da könnte jeder über einen Befehl im Kopf alleine seine Heizung runterdrehen, dann würde die Politik in einer Situation wie heute ja quasi nicht nur appellieren, dass man sparen soll, sondern man könnte sicherlich so eine Art Denkbarriere errichten, damit die Leute das überhaupt nicht gar nicht hochdrehen könnten.
Ja, ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen. Also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf die Sendung hier, habe ich so eine kleine Doku gesehen, die war insgesamt nicht unbedingt toll, aber sie war insofern ganz interessant, als dass der Protagonist, der da von einer Journalistin besucht wurde, der hatte halt schon alles Mögliche unter der Handfläche implantiert. Und gut, der war auch ansonsten, war der ein bisschen schräg, der hat irgendwie Vitamin C Duschen genommen, damit er irgendwie, also der hat er auch so diesen, er wollte, glaube ich, 180 Jahre alt werden.
Ja, dieser Optimierungswahn, der ja auch mitspielt.
Genau. Und genau, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Das würde ich tatsächlich jetzt hier mal so ein bisschen als Vorglühen oder ein bisschen Ordnen bezeichnen. Jedenfalls hat er ja schon Implantate unter der Haut gehabt. Und wo du jetzt gerade sagst, irgendwie von wegen über die Gedanken steuern oder so. Und dann eben auch gegebenenfalls von politischer Seite aus, ja, eingreifen in diesem Prozess und die Gedanken neu steuern. Das klingt ja durchaus im Moment noch relativ weit weg, aber die Implantate zum Beispiel, die kann man natürlich von außen durchaus auch beeinflussen. Also da geht's schon los. Und da sind wir tatsächlich dann ja nicht in einer fernen Zukunft, sondern da sind wir tatsächlich in der Gegenwart, die natürlich noch sehr exotisch ist. Also solche Leute wie dieser Typ, den ich hier jetzt beschreibe, gibt es wirklich nur eine Handvoll, und das sind dann auch die absoluten Überzeugungstäter. Und ich habe dann noch in einer anderen Doku eingesehen, der war auch dann noch einen Schritt weiter und hat gesagt, ja, also ich bin definitiv ein Cyborg und ich beweise Ihnen das jetzt und so. Und irgendwie hätte man ihn dann auch für einen Cyborg halten können. Aber es ist eben schon ganz viel möglich. Und unser Handy, vielleicht das nochmal, unser Handy ist ja im Grunde genommen, auch wenn es noch sich außerhalb unseres Körpers befindet, ja doch zu einem Teil von uns geworden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne?
Also meins wächst mir irgendwann mal an der Handfläche fest.
Das war ja. Ja, das ist für mich eben diese Wegscheide zwischen was ist transhumanistisches Gedankengut und was nicht. Also ein Handy kann ich immer noch weglegen, so ein Automat wie bei E.T.A. Hoffmann. Das musst du dir eine Brille aufsetzen. Das ist halt nochmal der Unterschied. Für mich ist es aber auch nicht unbedingt transhumanistisch, immer davon auszugehen, dass man so eine Art Borg wird. Star Trek kennt ihr ja wahrscheinlich,
die
Borg.
Mhm. Ja. Also, Star Trek hat unsere Vorstellungswelt ja immer super, super geprägt. Bisschen, und ich glaube, wir denken immer, wenn wir an sowas wie Transhumanismus denken, denken wir immer an Seven of Nine und riesige Titten oder irgendwie sowas.
Ja. Wobei, wenn ich Borg höre, denke ich zuerst immer an Tennis. Aber das ist,
Alter.
Ja, ist wirklich so. Der Witz wurde sogar mal in einem Star Trek-Film gemacht. Ich glaube, im achten Teil, die Borg reisen in die menschliche Vergangenheit, um die Menschen auszurotten.
Ja, das muss der achte Teil gewesen sein. Ja.
Genau. Ja. Der erste Kontakt, glaube ich, heißt er. das kämpft dann Picard mit einer Frau aus der damaligen Zeit gegen die Borg und sie sagt dann, wie, der Tennisspieler? Oder wie, kommen die aus Schweden? Das war
diese gut aussehende Brünette, glaube ich, ne?
Dunkelhäutige was.
Ach so, nee, da meine ich eine andere. Ja,
du weißt, jemand anders.
Naja. Aber, du meinst Lieutenant Uhura und die war
Nein, die meine ich ja schon mal gar nicht. Aber natürlich, also, schwarze Frauen sehen natürlich genauso gut aus wie weiße Frauen, das muss ich jetzt hier an der Stelle
machen. Nee, nur die gut aussehenden. Das würde ich schon dazu sagen wollen. Ja. Also nicht per se, weißt du.
Ach Gott,
ist das. Nein, aber. Ja, aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Also wenn wir an Transhumanismus denken, dann denken wir eigentlich immer an sowas wie Borg und ja. Da wird irgendwas implantiert und wird genau. so ein Mischwesen zwischen
Menschen. Also ein bisschen Terminator, so mit Auge vielleicht, mit einem Auge,
genau, das irgendwie. Ich glaube, das hat uns ganz, ganz stark geprägt. Genau.
Und das glaube ich ist nicht, das glaube ich ist was, das setzt sich so auch nicht ganz durch. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Menschen das haben wollten. Also, kommt immer davon, wie es die Gesellschaft, aufbaut, aber dass man jetzt einfach so einen Metallarm hat oder irgendwie sowas, ja, das glaube ich jetzt eher nicht. Die Vorstellung ist aber eine andere. Wir schießen Nanoroboter in die Blutlaufbahn beispielsweise, wir kriegen dann eine App aufs Handy und dann sind wir quasi per App verbunden. Du kannst dir dann jeden Tag dein Blutbild anschauen, du kannst gucken, ob vielleicht ein Herzinfarktrisiko ein erhöhtes da ist und so weiter. Das klingt jetzt natürlich für viele wie ein Paradies, weil dann ist man immer irgendwie gesund. Aber für mich ist es persönlich die Hölle. Und wenn wir über Transhumanismus sprechen, das möchte ich nur noch einschieben, dann gebe ich gleich das Wort weiter, dann geht das für mich nie ohne moralische Bewertung.
Ja, natürlich spielt da spielen so ethische Komponenten rein. Aber ich glaube, die Idee von Transhumanismus, über die wir gerade sprechen, das ist eben auch die Idee von Transhumanismus, die bei uns gerade aktuell ist und die nicht unbedingt sich auch verwirklichen wird. Es gibt irgendwie, gab in der Geschichte der Menschheit gibt es immer diese Idee von Transhumanismus, die immer in der jeweiligen aktuellen Technik die sozusagen gedanklich verlängert und in den Menschen implementiert, ne? Irgendwie Besuch der alten Dame von Dürrenmatt. Kennt ihr das? Irgendwie die alte ist total prothetisch, ne? Ja. Ja, irgendwie eine Prothese an der anderen, die existiert eigentlich gar nicht mehr, außer in Prothesen. Auch das ist im Prinzip Transhumanismus und zwar der halt, den man sich damals vorstellen konnte. Und das, was wir uns heute vorstellen können, das ist basiert auf unserer Idee von Technik. Wir verlängern das sozusagen.
Ich würde das nicht unterschreiben, denn
warum nicht?
Unterschreib doch mal.
Ja, nein.
Ja, unterschreib nein. Halt nicht.
nein, ich glaube, das geht ja bei Transhumanismus geht's ums Überwinden dessen, was wir als Menschlichkeit oder als Menschsein betrachten, den menschlichen Körper vor allem überwinden. Ja. Ich glaube, das ist in diesen Erklärmustern von E.T.A. Hoffmann und so weiter noch gar nicht da. Die Romantiker hätten doch nicht das Menschsein überwinden wollen. Im Gegenteil. Menschlicher als die Romantiker konnte man ja kaum sein. Zerrissener und irrationaler. Ist ja gar nicht denkbar.
Na doch, die wollten ja schon sowas. Also ich meine, kann man sich jetzt drüber streiten, ob man Frankenstein als zu den Romantikern, aber die wollten ja schon was. Die wollten ja schon irgendwie etwas konstruieren, was nochmal Menschsein übersteigt, perfektioniert, dann ins Monströse abgleitet oder irgendwie sowas. Also das war schon ein Thema.
Ja gut, bei Frankenstein ist eine andere Geschichte, ja.
Ja, ich glaube, ihr sprecht eigentlich über zwei Bereiche. Also ich glaube, was Gerd meint, so verstehe ich das jedenfalls, ist im weitesten Sinne, also letztlich zu Ende gedacht, der Wunsch der Unsterblichkeit. Also der spielt ja schon ganz, ganz lange eine Rolle und der spielt, glaube ich, auch bei dem ganz frühen Transhumanismus, der ja noch gar nicht so hieß, durchaus eine Rolle, also lebensverlängernd und perfektionierend. Was du eher beschrieben hast, Roberto, das würde ich tatsächlich eher im Bereich der Singularität angesiedelt sehen. Also, dass der Mensch im Grunde genommen gewissermaßen abgelöst wird. Und das ist das andere Extrem. Und von diesem Singularismus sind wir tatsächlich, glaube ich, noch relativ weit entfernt. Auf der anderen Seite können sich natürlich künstliche Intelligenzen exponentiell entwickeln, theoretisch, so dass dann das Zeitfenster plötzlich ganz, ganz klein wird oder so. Aber ich vermute mal, das wird schon noch eine Weile dauern. Aber diese Perfektionierung des Körpers, der Körperfunktionalitäten, wie jetzt auch von diesem Typ mit seiner Vitamin C-Dusche, den ich eben beschrieben habe, der ist ja so realistisch, dass er sagt, na gut, unsterblich, das haut noch nicht hin, aber 180 schaffe ich vielleicht irgendwie. Meiner Meinung nach wird das nicht gelingen, und selbst wenn er irgendwie den ganzen Tag unter Vitamin C duschen steht. Aber das ist eben letztlich so eine Art Philosophie der Leute, die sich dem zugewandt fühlen. Und da geht es nicht wirklich darum, ob er 180 wird.
Nein, oder so. Nein, hast du recht. Aber du weißt, dass da richtig Geld in die Hand genommen wird im Silicon Valley, um die Unsterblichkeit sozusagen zu verwirklichen.
Ja, das glaube ich schon. Aber was ist so sexy an Unsterblichkeit? Also ich habe, also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, dass das hier alles irgendwann mal vorbei ist, finde ich gar nicht so schlecht.
Nein, ja, was so sexy ist, siehst du ja am Highlander oder an Orlando. Das sind ja, wieder Kulturprodukte, die leben ja ewig und alle sterben ihnen weg und so. So sexy ist das, glaube ich, gar nicht.
Nein, das ist überhaupt nicht sexy. Also der Highlander war ja eine total arme, alte, einsame Sau im Prinzip. Mhm. Also ständig hat er seine Lieben sterben sehen. Und wir kennen sie aus den Vampirfilmen mit Tom Cruise und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere hieß. Und es gibt ja diverse Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe vor kurzem habe ich einen
Ich habe immer das Gefühl, irgendwie, also Leute, die nach Unsterblichkeit streben, die haben irgendwie was nicht so richtig kapiert. Also da ist irgendwo was im Denken schiefgelaufen, weil, also wer möchte das ewig haben?
Naja, gut, Gerd, gerade habe ich gesagt, dass im Silicon Valley ein Haufen Milliarden da reinsteckt werden. Jetzt sagst du, das ist, da muss bei manchen Leuten irgendwas nicht ganz intakt sein. Ja, ich rede doch vom Silicon Valley, das ist doch schon damit drin. Das ist doch klar, wir wissen doch, dass diese Leute ganz andere Probleme haben.
Naja, sagen wir mal so, wenn wir jetzt mal uns zwei Figuren vorstellen. Der eine ist, sagen wir mal, Elon Musk, der ja auch schwer dahinter ist irgendwie, und ganz im Gegenteil. Nehmen wir mal ruhig Elon Musk, und auf der anderen Seite nehmen wir mal eine alleinerziehende Mutter, die Hartz IV bezieht. Ja. Was die Ausstattung mit Macht, Einfluss, Geld und all diesen Dingen angeht, sind wir uns, glaube ich, einig, dass die alleinerziehende Mutter da leicht hinterherhinkt. Und dementsprechend wahrscheinlich auch so ein bisschen wie du, Gerd, eben gesagt hast, ja, ach Gott, dass das ewig dauert, ich weiß nicht, irgendwie. Also für sie wäre das gewissermaßen eine Leidensverlängerung. Also das ist jetzt sehr überspitzt. Das, also ich will jetzt nicht behaupten, dass jede Alleinerziehende hat. Nein, das meine ich
auch gar nicht. Ich finde Leben schon super, aber dass das super ist, das kommt halt auch aus dieser Endlichkeit, ne?
Das weiß ich nicht, aber also um es wirklich nochmal zu betonen, also das hat jetzt auch wirklich nichts mit Wokeness zu tun, also ich will hier keinesfalls den Eindruck vermitteln, dass also je früher die alleinerziehende Hartz-IV-Bezieherin von ihrem Leid erlöst wird, desto besser, das auf keinen Fall, aber sie wird wahrscheinlich nicht den Wunsch entwickeln, das Ganze jetzt künstlich in die Länge ziehen zu wollen, während ein Elon Musk, der davon ausgeht, dass er wahrscheinlich den Mars besiedeln wird und sowieso, was weiß ich nicht, irgendwo in der Milchstraße Einkaufszentren bauen wird oder so, der braucht die Zeit dafür, sozusagen. Und je mehr Zeit er hat, desto mehr kann er mit seiner Macht und seinem Geld anfangen und seinem Einfluss, den er hat. Mhm. Und von daher ist die Motivation, länger leben zu wollen, natürlich auch immer von den Rahmenbedingungen bestimmt, mit denen man umgeben ist. Aber davon abgesehen, Gerd, ist der entscheidende Punkt tatsächlich der, den du sagst, was soll daran so toll sein, ewig leben zu wollen? Das weiß ich in der Tat auch nicht.
Für so einen Milliardär ist es natürlich auch schwer vorstellbar, in einen Zustand zu treten, in dem seine Milliarden plötzlich keinen Wert mehr für ihn haben können. Wenn er es überhaupt noch wahrnimmt. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, er nimmt ihn wahr, den Zustand. Also gehen wir vom christlichen Weltbild aus, ja, mit Himmel und so weiter. Ja. Die Milliarden gelten da nichts mehr. Natürlich möchte der, dass das Leben möglichst lang dauert und möglichst viel von seinem Geld, ja, um möglichst viel aus seinem Geld rauszuholen. Das ist doch völlig klar. Wenn ich nichts habe, lasse ich vielleicht eher los. Ja?
Ja, genau.
So weit wie du mit deinen Euthanasie-Gedanken würde ich jetzt nicht gehen.
Ich habe das gerade versucht hier
zu klären. Nein, ich weiß doch, aber das ist so einfach, weißt du, Tom. Man kann heute sowas wie du sagst das, ich schneide einfach die Richtigstellung weg, die du gemacht hast. Und schon sagen sie alle, der Wellbrock ist ja der Euthanasiebeauftragter
hier. Armuts-Euthanasie vom Wellbrock.
Ja, so geht das, weißt du? So geht
das. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Gott sei Dank schneide ich den Podcast. Übrigens, zwischengeschoben, heute habe ich ein Video hochgeladen, da habe ich die Sendung vom Scheibenwischer von Dieter Hildebrand.
Ich habe schon gesehen, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, dass das gibt, ja.
Ja, nach 9/11 und ich habe die dann so ein bisschen versucht zu analysieren. Das war hochinteressant und ich komme jetzt nur darauf, weil von wegen Wokeness und wie schnell man hier in eine Euthanasie-Ecke gestellt werden kann und so. Das haben halt die vier, die diesen Scheibenwischer gemacht haben, das war 15 Tage nach 9/11, das muss man sich mal vorstellen. Da brannte noch richtig die Luft in der Welt. Mhm. Das ist denen komplett am Arsch vorbeigegangen damals. Die haben ihre Sendung gemacht. Die haben sich vom Anschlag distanziert im Sinne von jetzt nicht übermäßige, ohne Ende Solidaritäts- und Beileids- und sonst was für Bekundungen und wir stehen jetzt alle auf der Seite der Amerikaner. Haben die alles nicht gemacht, haben die alles nicht mitgemacht. Und das vielleicht nochmal zu dem Thema, aber das ist jetzt wirklich ein kurzer Ausrutscher gewesen. Vielleicht auch ein kleiner Werbeblock für die Zuhörer, die sich vielleicht diesen Scheibenwischer gerne mal angucken sollen.
Aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem zum Transhumanismus. Die Frage, die mich halt umtreibt oder die Frage, die mir wirklich wichtig ist, auf die ich jetzt auch so ist, also muss dafür irgendetwas in den Körper reinkommen, weil im Grunde finde ich unsere technische Umwelt, also das, was wir jetzt die technischen Errungenschaften der letzten 20, 30 Jahre, ne, die haben mein Leben so massiv beeinflusst, dass ich sagen würde, das ist inzwischen völlig anders, als das jetzt vor der Erfindung des Smartphones war.
Also ja,
das Smartphone war, glaube ich,
hä? Du sagst schon, aber mach mal weiter. Ich sag dir, dass du im Grunde die Antwort schon mit in deiner Frage hast.
Ja, dann lass ihn mal erstmal zu Ende reden jetzt. Ja.
Also beispielsweise als ich mein erstes Smartphone gekauft habe, da wusste ich nicht, was das mit mir macht, aber es hat unglaublich viel mit mir gemacht. Die Welt, in der ich lebe, ist inzwischen eine völlig andere. Ne? Es hat sich völlig verändert. Ja? Es muss also nicht unbedingt immer, also meiner Meinung nach, wenn wir über Transhumanismus reden, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass da irgendwie so eine Borg-Figur oder so ein Captain Picard aufgepfropft auf irgendwie einem kybernetischen Unterleib da irgendwie rauskommen muss, sondern das passiert eigentlich die ganze Zeit. Das passiert dauernd.
Nein, das ist für mich der wesentliche Unterschied. Aber zu deiner Frage zurück. Du kennst ja noch eine Welt, wo du das alles nicht hattest, genauso wie alle drei. Also wie wir alle drei. So.
Ja, aber ich kenne zum Beispiel keine Welt ohne Fernseher.
Ja, das nicht, aber du bist zum Beispiel, wenn du einen Freund besucht hast, dann hat man das nicht lange angekündigt mit SMS oder WhatsApp hin und her, sondern man ist halt einfach hin. Ja, das ist so zum Beispiel, das sind so die Unterschiede.
Ja, ich frage mich ja, wie Verabredungen auf Demos früher funktioniert haben. Sie haben funktioniert, nachweislich.
Ja, und du hast auch immer Freunde getroffen, wenn du weggegangen bist, weil das klar war, dass man sie trifft irgendwie. Ja, und das hat man nicht vorher abgesprochen in dem Sinne. Und schon gar nicht, indem man sagt, ich bin jetzt in 10 Minuten da. Ja, auch sowas, wenn man nach Hause kommt. Ich bin jetzt in 10 Minuten daheim. Wer hat denn das früher gemacht? Da hast du doch nicht eine Telefonzelle gesucht und gesagt, ich komme jetzt gleich nach Hause. Ja, machen die, aber das ist heute so. Aber die nachkommen, die erleben das ja schon so. Also für uns ist das Handy eine unglaubliche Erleichterung in vielen Dingen. Ist es ja auch, das ist ja unbeschreibbar. Ja, manchmal auch nicht. Aber für die Leute, die danach kommen, für die jungen Leute danach, ist das jetzt schon quasi, ja, der Nervzustand schlechthin, den könnte man ja noch verbessern, das könnte ja noch schneller gehen, ja, noch effektiver sein, weil sie es eben gar nicht anders kennen. Wir schon. Ich glaube schon, und für mich ist der Unterschied, etwas in der Hand zu halten, ist nochmal was anderes, als wirklich etwas implantiert zu haben. Ich rede jetzt nicht, wie gesagt, von Elektroarmen oder sowas, oder wie gesagt, auch gesundheitsmäßig sich so kleine Nanoroboter einschießen zu lassen. Das sind realistische Vorstellungen, die man heute durchaus schon haben kann. Das könnte heute schon so sein.
Ja, es wird ja auch gemacht zum Teil schon.
Wird gemacht, aber das ist natürlich, man schießt es nicht jeden in die Blutlaufbahn, sondern unter ärztlicher Betreuung und bei Leuten, die irgendwelche Herzprobleme haben und so. Aber das könnte ja auch mal eine Nummer werden, die für jeden gilt. So prophylaktisch. Prophylaktisch ist ja auch so ein schönes Wort aus diesem Metier.
Ja, ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, zwischen dem, was ihr sagt. Also
du bist heute so moderat und so milde gestimmt, Mensch.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
Versöhnlich.
Mir geht's auch nicht so gut und ich träume irgendwie viel zu viel. Der Tom
will uns versöhnen, Roberto.
Wieso hatten wir Streit?
Nein, unsere Thesen.
Unsere Thesen?
Ja.
Ja, aber wenn ich es ja nun mal so sehe, also nehmt es nicht persönlich, dass ich das jetzt mache, bitte.
Na gut, nicht.
Nein, auf keinen Fall. Tatsächlich ist es auch eine Frage der Generation, das glaube ich auch. Also wenn Roberto sagt, es ist natürlich noch mal was anderes, ob ich jetzt mein Handy, mein Smartphone in der Hand halte oder zum Beispiel mich auch von ihm navigieren lasse. Früher ging es auch ohne Navigieren. Heute kann ich es mir wirklich nicht mehr vorstellen. Also ich navigiere teilweise auch Strecken, die ich kenne, schlicht und ergreifend, weil ich weiß, dass Google mir sagt, wo sich vielleicht ein Stau befindet und mir eine Alternativstrecke empfiehlt.
Ein Armutszeugnis ist das.
Ja, aber nichtsdestotrotz, dann spare ich mir halt 10, 20 Minuten irgendwie und komme dann eben früher an. Aber das wollte ich jetzt...
Darf ich da? Das ist eine interessante Frage. Was machst du mit 10 Minuten mehr Zeit?
Eine rauchen.
Ja, warten, bis mein Kumpel rauskommt. Also
Siehst du?
Ja, ich verstehe schon. Ich habe jetzt auch bewusst so geantwortet, dass es dir gefällt.
Du bist mir zu versöhnlich. Ich muss ehrlich sagen, es macht dir überhaupt keinen Spaß.
Es tut mir leid. Wahrscheinlich kriege ich jetzt deswegen schon wieder auf die Mütze von den Leuten, weil ich dich nicht angifte, sondern zu nett und freundlich bin.
Sei doch ein bisschen ein Arschloch.
Ich kann machen, was ich will. Das ist immer falsch. Kann ich jetzt endlich mal sagen, was ich sagen wollte? Genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es ein Unterschied ist, ob wir das Smartphone in der Hand haben und es benutzen für was auch immer, vielleicht sogar zum Telefonieren. Ich glaube aber tatsächlich bei der nachkommenden Generation, die ja viel selbstverständlicher mit diesen Geräten aufwachsen. Ja, die wachen eigentlich auch schon auf damit.
Ja, stimmt, daher,
stimmt schon, war jetzt gar nicht so falsch. Für die ist, glaube ich, die Hemmschwelle deutlich geringer zu sagen, ach, ob ich das Ding jetzt in der Tasche habe oder mir irgendwas unter die Handfläche implantiert wird, ist für mich eigentlich kein großer Unterschied. Ich glaube, dass da tatsächlich, und zwar aus wenn man so will, evolutionär-zivilisatorischen Gründen, die Hemmschwelle einfach viel niedriger ist.
Ja, ja, schon. Aber ich glaube eben auch, dass auch das alles sich in Wellen von Mode bewegen wird. Ne? Irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es gab mal irgendwie so in den 80ern gab es irgendwie so Genetic Engineering, das war der letzte Schreis und Biochemie und irgendwie sowas. Und da hat man irgendwie gedacht, ja, das verändert alles und wir werden in 10, 15 Jahren, da werden wir die Babys, die wir gebären, die hier geboren werden, die werden designt sein nach und da gab es riesige Diskussionen darüber, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Das kam überhaupt nicht so. Kam nicht. Ich glaube auch, dass das, was ich jetzt hier über das, was wir sprechen, das ist gerade eine Modewelle sozusagen in der Wissenschaft oder in der Soziologie, ich weiß es gar nicht genau, und das kommt so nicht.
Doch, da bin ich, da ist jetzt hier Schluss mit versöhnlicher Argumentation. Natürlich, solange es die Idee des Transhumanismus gibt, gab es auch Strömungen, die dann entweder weiterverfolgt oder wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen nicht weiterverfolgt wurden. Entweder weil das Interesse abnahm oder weil vielleicht die technischen Möglichkeiten dann nicht dem Zeitraum entsprachen, in dem sie schlicht und ergreifend nicht realisiert werden konnte. Ich glaube aber, der Unterschied heute ist tatsächlich, dass es ganz andere Interessengruppen gibt, die von transhumanistischen Entwicklungen profitieren. Also jetzt können wir zum Beispiel den Schwenk zum Gesundheitssystem, zu den Gesundheitsdaten rüber machen, die natürlich nicht nur, ich sag mal, irgendwelche Spinnereien wie Unsterblichkeit oder Einfrieren lassen. Ich nenne es jetzt mal Spinnereien.
Ja, oder ein Hausschlüssel unter der Haut.
Ja, oder so Spielereien, Spinnereien, was
das
auch immer.
Spielereien.
Also das genau,
ist
sondern,
Autoschlüsseln, das ist so Spielerei.
Genau, sehe ich auch so irgendwie. So nach dem Motto, es geht, also mache ich es. Aber bei der Datensammlung, speziell von Gesundheitsdaten, an denen ja unglaublich viel dranhängt und an denen ja auch nicht nur wirtschaftliche Interessen dranhängen, sondern eben auch politische Interessen dranhängen können in dem Moment, wo man zum Beispiel, ich meine, heute sind die Querdenker und Schwurbler sind ja schon am Rand der Gesellschaft und vielleicht sind es dann irgendwann Leute, die jetzt fällt mir nichts ein, aber die irgendein körperliches Merkmal aufweisen, das dann gesellschaftlich irgendwann mal geächtet wird. Und dann heißt es eben, die Menschen mit diesen jeweiligen Merkmalen, das ist jetzt gesellschaftlich einfach so festgelegt worden, die gehören an den Rand der Gesellschaft oder haben mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun. Die ganzen Social Point Modelle kann man letztlich auch mit dem Transhumanismus verbinden, mit Gesundheitsdaten, mit diversen anderen Daten verbinden. Und je leichter es ist, solche Daten zu erheben und je leichter es ist, solche Daten dann oder solche Hilfsmittel dann eben auch von außen zu beeinflussen, desto größer werden da natürlich die Begehrlichkeiten. Und ich glaube, dass also das als Mode abzutun zu kurz greift.
Ja, es sind nicht nur die Begehrlichkeiten natürlich, sondern du hast natürlich, wenn du, und das wird das Einfalltor sein, die Gesundheitsdaten, du hast nämlich da einen Themenkomplex, wo du auch die Leute erreichst damit. Wenn du sagst, du kannst dir jetzt deine Haustür aufschließen mit einem Fingerzeig oder so, das will keiner. Aber wenn man den Leuten glaubhaft nachweisen kann oder zumindest so tun kann, dass sie auch einen Gewinn davon haben, wenn Gesundheitsdaten erhoben werden, und zwar in Dauerschleife, ständig, wo sie auch selbst mit draufschauen können, wo der Arzt dann unter Umständen dann irgendwie auch mal gucken kann, was du in den letzten 3 Wochen da für Blutdruck oder für Blutwerte hattest und so weiter.
Ja, oder direkte Mitteilung bekommst, geh jetzt mal zum Arzt, weil mit deinem
Herzschlag... Das wäre natürlich nochmal eine Stufe gravierender. Oder vielleicht kriegt sogar der Arzt die Mitteilung. Das wäre nochmal schlimmer.
Ja, also da ist... Ich habe so ein Ding, weil ich hab ja so eine Smartwatch, irgendwie, die macht das eigentlich alles schon so mehr oder weniger.
Also ja, aber du hast doch nichts im Blut drin.
Na doch, das misst dein Sauerstoffgehalt im Blut und bla 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 und die misst deine Schlafdaten, dann musst du mit dieser Uhr halt schlafen, ja, und so weiter und so fort. Das machst du halt eine Woche, ja, und dann bist du so genervt von diesem Zeugs.
Ja, aber das ist ja der Unterschied.
Stellst du alles aus.
Du hast eine Armbanduhr an und das Ding, das soll ja so sein, dass das quasi in dir integriert ist und dann kannst du, wenn du möchtest, an deinem PC ein Fenster aufmachen, kannst mal gucken. In bestimmten Fällen musst du vielleicht auch gucken, weil dann irgendeine Fehlermeldung kommt oder eine Verwarnung kommt oder sowas. Für mich ist das persönlich, da kann man jetzt sagen, oh, super, du bist geschützt vor Herzinfarkt oder sagen wir mal, das Risiko ist wesentlich niedriger. Beispielsweise jetzt zum Thema, jetzt den Herzinfarkt mal zu nehmen als Thema. Für mich ist das das Ende der Menschheit. Also ein menschliches Leben, das nur noch drauf erpicht ist, seine Gesundheitsdaten zu regulieren. Und das ist ja noch gar nicht alles. Ich glaube, bei Harari, ihr kennt doch Harari, oder? Wie heißt er denn?
Ja, ja.
Der schrieb, theoretisch kann man dann auch bestimmte andere Werte messen. Wie heißt denn das? Östrogen. Sagen wir mal, was ist denn das beispielsweise? Hormon,
das ist, oder? Ein Hormon.
Ja, das genau. Das Wort wollte ich haben.
Das für die Brüste.
Du kannst, ja, weiß ich, das ist mir jetzt einfach nur eingefallen als erstes, ohne jetzt an Brüste zu denken.
Du denkst immer an Brüste.
Ja. Also du kannst Hormonausschüttungen kannst du dann messen und so weiter. Und dann schreibt Harari, dann gehst du theoretisch in so einem Szenario in ein Date, triffst dich mit irgendjemand und am Ende geht's nicht darum, ist mir der sympathisch oder unsympathisch, hatten wir irgendwelche gemeinsamen Themen, war irgendwas da, hat's nur geknistert oder will ich nur vögeln, ja, also, sondern am Ende guckt man dann, wie war da eigentlich der Hormonausstoß, wie waren das da, habe ich da irgendwelche körperlichen Merkmale gehabt, die mich da, also innerhalb dieser Stunde, wo man sich gesehen hat, und am Ende ist es so, dass man quasi selbst die Partnerwahl aufgrund solcher Basics trifft.
Meinst du? Ich meine, die...
Naja, gut, das Szenario ist halt so.
Das Szenario, okay, ich verstehe das. Aber ich glaube, die logische Bewegung, die sein wird, ist, das kann sein, dass sich das mal so für eine historische Sekunde irgendwie durchsetzt, als so ist das am besten und so ist das am tollsten. Aber da wird sofort eine Gegenbewegung geben und die sagt dann, du, diesen ganzen Scanner-Scheiß, vergiss das, wenn du einfach dem gegenüber sitzt und einfach nur anguckst und das ist viel, viel geiler, als irgendwie du guckst auf deinen Monitor und siehst irgendwie, wie da dein Hormonspiegel gerade irgendwie ansteigt oder abfällt oder sowas.
Sag mal, Roberto, wo kommt eigentlich Gerds schon fast infantile Naivität heute her?
Ja. Also, er ist halt auch noch jung, ne?
Ja, also wie alt bist du? Also
bin 19.
Ja, dann sollten wir doch nochmal über das Thema sprechen, worüber wir vorhin im Vorgespräch gesprochen haben, glaube ich. Ich versuche jetzt mal, ich versuche es mal folgendermaßen. Ich frage jetzt einfach mal, habt ihr eine Ahnung, wie viel Gesetze die Bundesregierung seit dem 24. Februar 2022 beschlossen hat?
Nee, habe ich nicht.
Ich bräuchte einen Vergleichswert.
Ja, im Vergleich zu, sagen wir mal, 2019.
Nein, ich meine, wenn du mir jetzt sagst, die Regierung Adenauer hat zum gleichen Zeitpunkt nach 6 oder 7 Monaten 5 Gesetze beschlossen, dann hätte ich da irgendwas.
Weißt ach so,
du?
Ja, okay. Die hatten damals noch gar kein Handy.
Das zählt ja,
ja, das stimmt.
Das könnte ich natürlich jetzt versuchen, aber ich weiß es selbst nicht, wie viele Gesetze es waren.
Das dachte ich mir fast, ja.
Aber ihr werdet mir, ich weiß es wirklich nicht, aber ihr werdet mir, vielleicht kann es ja einer von euch mal kurz recherchieren oder so. Ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass man im Grunde genommen schon fast täglich, wenn man liest oder Talkshows guckt oder Interviews oder so, über kurz oder lang über irgendeinen Satz stolpert, der lautet, ja Moment, das haben wir ja gerade gesetzlich beschlossen. Also es ist ja unglaublich, was alles gesetzlich auf den Weg gebracht wurde, jetzt ja, auch gerade mit der Energiekrise, also Gesetze bis zum Abwinken. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass sich vielleicht, je nachdem, ich sag mal so, wie totalitär letztlich sich eine politische Gesellschaft entwickelt, sich nicht mehr die Frage stellt, hast du da Bock drauf oder hast du keinen Bock, sondern das ist jetzt wichtig. Da geht es zum Beispiel um die Gesundheit. Wir haben ja bei Corona gesehen, was alles gemacht werden kann, wenn es angeblich oder um die vermeintliche Gesundheit geht. Und wenn natürlich Silicon Valley vielleicht zusammen mit der Pharma-Lobby und vielleicht noch der Rüstungsindustrie, die an besonders geilen Angriffsdrohnen interessiert sind oder so, wenn die sich zusammentun mit einer Horde an willfährigen Medienleuten und uns irgendwann verkaufen, dass es unabdingbar und unverzichtbar ist, dass wir uns, weil wir sonst Gefahr laufen aufgrund von gefährlichen Strahlen, die von der Sonne ausgehen, die früher aber nie von der Sonne ausgingen, alle Herzinfarkte zu erleiden und dementsprechend jetzt Implantate eingesetzt werden müssen, die glücklicherweise auch noch uns die Arztbesuche erleichtern und die Termingestaltung und das dann in ein Gesetz gegossen wird, dann hast du das Ding schneller in deiner Brust implantiert, als ein Lämmlein mit dem Schwanz wackeln kann.
Ja, vor allem, es wird dann ja auch erzählt, wie unverzeihlich es ist, wenn man es nicht tut, weil man
natürlich,
wird, aber dann, man läuft dann, man verursacht Kosten, man verstopft die Krankenhäuser mit unnötigen Dingen. So läuft das ja im Regelfall.
Ja, aber das hat jetzt, glaube ich, mit, okay, da teile ich eure Bedürfnisse, wollte ich schon sagen.
Befürchtungen.
Nein, ja. Eure Befürchtungen teile ich da schon, aber das hat jetzt nicht so sehr was mit Transhumanismus zu tun, sondern das hat etwas mit dem Wandel von Gesellschaft hin zu einer faschistischen Gesellschaft zu tun. Und das wird immer regional bleiben.
Okay, ne? Gerd, also jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn wir von einer faschistischen Gesellschaft sprechen, dann würde ich behaupten, ich gehe davon aus, Tom würde mir beipflichten, der Faschismus der Zukunft ist transhumanistisch. Definitiv.
Nun, da, ja, das denkt, jetzt spreche ich schon Russisch.
Echt, war das Russisch?
Nun, da.
Nur da.
Nur da habe ich verstanden.
Ach so, ja, ich habe auch sowas, ich habe auch was Deutsches verstanden. Nur so sind wir, ne?
Also natürlich irgendwie diese transhumanistischen Ideen, so dass sozusagen das Verschmelzen von Mensch und Maschine, was sozusagen dann in Richtung eines Übermenschen geht, ne? Der perfektioniert wird und der auch sozusagen, der in der Regel ist die Idee ja oft auch verbunden eben nicht mit der mit dem Individuellen, sondern der geht auf in irgendeiner Maschinengesellschaft. Ne? Das ist so diese klassische Idee von Seven of Nine und den Borg.
Das Kollektiv halt,
ja. Das Kollektiv, ja. Da ist ja das Individuelle wird sozusagen eliminiert und du gehst auf in einer Maschinenwelt.
Ja, aber das ist dann schon wieder Singularismus eher. Das
ja,
ist weniger.
Aber
ich finde, man sollte sich nicht so oft an diese Begriffe festklammern, denn das eine geht ins andere durchaus rein.
Also, und, aber das ist natürlich.
Ja, aber es sind zwei unterschiedliche Problematiken. Das finde ich schon wichtig.
Jein.
Gerd, entschuldige.
Nee, ich entschuldige gar nichts.
Dann lass es bleiben und rede trotzdem weiter. Das ist mir dann auch egal.
Nee, aber das, also natürlich ist diese Idee von Transhumanismus, so wie ich sie gerade beschrieben habe, ist ideal für die Verschmelzung. Das ist die Verschmelzung von Faschismus und Maschine und das ist es natürlich. Natürlich ist die Gefahr da, dass es in diese Richtung geht oder dass sich diese Gedanken, dass es zumindest diese Ideologie in diese Richtung entwickelt. Aber vielleicht bin ich dazu zu hoffnungsvoll, aber ich glaube, selbst wenn das irgendwo auf dieser Welt mal passieren wird, dann wird das immer regional bleiben, weil der Rest der Welt sagt, nee, das wollen wir ehrlich gesagt nicht.
Transhumanismus ist ein System der Kontrolle, und zwar der Kontrolle über sich selbst auch. Also Selbstoptimierung ist da das Stichwort. Ich glaube, wir haben schon auch erlebt in der Corona-Krise so diese ersten Vorläufer. Man wollte ständig alles kontrollieren, auch sich selbst. Ich muss hier Maske tragen. Also wir haben das nicht gesagt, ja, aber wir kennen alle solche Leute.
Die Testerei.
Die Testerei und so weiter. Man kann das alles kontrollieren. Also man hat ja auch suggeriert von Anfang an, man könne Infektionsgeschehen, man könne da eine Kontrolle einführen sozusagen. Man könne mit gewissen Hygieneplan, das Wort Hygieneplan war ja der ganz große Element dieses Gedankens. Mit dem Hygieneplan kriegen wir das alles in den Griff und wir können das kontrollieren. Das ist so das Grundelement, dieser Kontrolldrang. Das wird etwas sein, das wird uns, wenn es zu solchen Ideen kommt, die dann auch umsetzbar werden, und die sind ja im Kleinen schon umsetzbar, also so Sachen wie gesagt, Nanocomputer, Nanoroboter und so, das wird das Einfalltor sein, da bin ich mal ganz sicher. Da wird es immer um Kontrolle gehen und die Menschen werden Freude daran haben, weil sie eine Freude daran haben, sich selbst zu optimieren und sich selbst zu kontrollieren. Da braucht man vielleicht gar nicht so groß Politik und Medienleute, die werden das ein bisschen befeuern, aber ich bin mir sicher, im Großen und Ganzen werden alle sagen, oh, das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja, also ich weiß es nicht. Tom, glaubst du das? Geht das in die Richtung?
Ja, also ich denke gerade über deine Aussage der lokalen Begrenzung nach. Also wenn ich mir zum Beispiel die Reaktion auf diese Pandemie weltweit angucke, dann haben die Länder ja mehr oder weniger gleichgeschaltet reagiert. Also es gab natürlich Abstufungen, es gab auch Ausreißer, wie jetzt Schweden. Und je länger das Ganze dauerte, desto mehr Ausreißer gab es dann auch. Mhm. Auf der anderen Seite mit Australien oder wenn ich den Berichten glauben darf, auch China ist es ja so, dass es immer noch sehr, sehr radikal gehandhabt wird, das Ganze. Aber davon mal ganz abgesehen, zumindest sagen wir mal, im ersten Jahr waren die Maßnahmen, die ergriffen wurden, weitgehend global identisch. Da war nichts irgendwie regional unterschiedlich, ja, sondern es war schon durchgetaktet.
Ja, aber
am Anfang,
Am Anfang, ja. Aber das, ja, genau. Das finde ich jetzt eigentlich auch verständlich. Man hatte das, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen, man hatte es mit irgendwie einem neuen Virus zu tun, man wusste nicht genau, wie läuft das jetzt, was ist das genau, und wir machen hier erstmal so. Wir greifen jetzt erstmal durch. Irgendwie Isolation, Quarantäne, irgendwie alle Leute bleiben zu Hause. Hm. So, das fand ich erstmal verständlich. Ne? Wenn ein Land, nachdem es dann gesehen hat, dass das so eigentlich nicht funktioniert, das trotzdem immer und immer und immer wiederholt, Deutschland nämlich.
Hätte ich ja nie gedacht, dass du jetzt Deutschland meinst. Also.
Dann ist es halt irgendwie auch ziemlich dämlich. Ich meine. Also ja. alle anderen Länder haben ja dann gelockert, ne?
Naja,
es gibt so ein paar Länder wie was weiß ich, Neuseeland irgendwie, wo mehr Schafe wohnen als Menschen, oder Australien. Australien hat sich glaube ich auch absolut verlaufen. Wie das in China genau läuft, das weiß ich nicht.
Das ist mit Vorsicht zu genießen.
Ja, das ist absolut mit absoluter Vorsicht zu genießen, weil da traue ich auch den deutschen Medien nicht.
Ne? Ja, da kommt ja, natürlich okay, viel aber Propaganda. Da
kann ich euch sagen, das ist tatsächlich so. Das kann ich euch sagen. Ich kenne jemand aus China, der dort lebt und der schon berichtet, dass dieses hartnäckige an jeder Ecke testen und so weiter und gar keine Infektion zulassen, das entspricht schon der Realität.
Ja,
das
okay, ist wirklich okay. So.
Ja,
okay.
Das führt aber auch zu Verwerfungen momentan. Also was ist momentan? Das ist in China immer so eine schwierige Geschichte, weil die Leute nicht offen damit umgehen. Aber in den Netzwerken, die ja weitaus größer ausgebaut sind als bei uns, also Facebook ist jetzt da, Facebook gibt's ja dann, das heißt ja WeChat, dort können sie, also dann schreiben Autoren quasi ganze Texte, ganze Artikel, die dann, wenn sie Glück haben, einige Zeit stehen. Manchmal sind sie auch relativ schnell gelöscht. Also das findet schon so statt. Die Hoffnung dahinter ist, auch wenn sie schnell gelöscht werden, kommt jemand, der quasi einen Artikel verfasst, trotzdem zu Leserzahlen im gewissen Sinne, weil das sind 200, wie viel Chinesen gibt's? 1,4 Milliarden, oder? 1,4 Milliarden schon. Wenn da jetzt nur...
Wie die Karnickel, sag ich.
Allein das...
Wie kann man das nicht regulieren?
Das könnte ich aus dem Zusammenhang reißen, Gerd, und dann...
ich mach das, Roberto, ich schneide das.
Ihr habt aber auch, ihr seid unbesorgt in eurer Art und Weise. So, aber Nein, es ist wirklich so, wenn dann nur 5% lesen oder nur 1% liest innerhalb von einer halben Stunde, wo der Text online war und danach ist er gelöscht, dann kannst du mal gucken, was die für Leserzahlen haben, ja. Aber das findet schon statt und die Leute sagen auch, das ist nicht mehr auszuhalten, ja. Und okay, das sagt man in China in einer Gesellschaft, wo es schon auch immer schwierig war, aber jetzt extrem.
Ja. Ja, okay.
Im Übrigen, die Deutschen sind, weil wir gerade von Corona reden und war ja gerade unser Thema noch, Deutschland scheint die letzte Corona-Diktatur zu sein oder zumindest dann ab Herbst wieder eine zu werden. In Frankreich sind ab 1.8., heute ist der 27.7., wir sagen ja immer, wann wir aufzeichnen. Ja. Normal macht das Tom, aber der verpennt ja alles. ab 1.8. gibt es keine Maßnahmen mehr in Frankreich. Die Österreicher haben die Quarantäne abgeschafft, wie viele Länder schon vorher. Wir streiten uns hier noch um die Quarantäne. Daran wird festgehalten, an der Impfpflicht wird festgehalten, im Einrichtungsbezogen.
Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Warum halten die an dieser beschissenen Impfpflicht fest? Ich meine, das ist völlig schwachsinnig.
Versteht keiner. Gibt's auch so meines Erachtens fast nirgends mehr in Europa.
Nein, aber das ist natürlich auch eine Frage des politischen Personals und ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Also
ist doch der Komiker, oder, von dem du neulich geschrieben hast.
Ja, genau, der Witzemacher bei One Mix Stand oder wie das hieß. Ja. Aber trotzdem noch mal rüber zum Transhumanismus und der Aussicht darauf, ob wir es jetzt aktuell mit dem, worüber wir sprechen, eher mit einer Modeerscheinung oder nicht zu tun haben. Ich glaube es halt nach wie vor nicht, dass es nur eine Modeerscheinung ist und ich denke auch, dass letztlich diese Corona-Geschichte ohnehin, ja, das war so eine Art Generalprobe, würde ich sagen. Und ich vermute und befürchte tatsächlich, dass Corona wird sich nicht mehr lange halten lassen, argumentativ, nicht mal in Deutschland. Es ist halt tatsächlich die Frage, was Herbst und Winter jetzt ergeben, auch unter der Bevölkerung. Aber letztlich befürchte ich halt, dass dann irgendetwas anderes kommen wird oder gekommen wird, dass dann vielleicht nochmal das Thema zum Beispiel Kontaktnachverfolgung auf eine andere Stufe hebt. So nach dem Motto, na, mit den Smartphones und den Apps, es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Hinzu kommt, dass viele Leute auch überhaupt gar nicht die Disziplin gezeigt haben, da mitzumachen. Also auch unsolidarisch und verantwortungslos gewesen sind. Und vielleicht müssen wir doch mal wieder ein Gesetz auf den Weg bringen. Und das bedeutet dann jetzt vielleicht im ersten Schritt nicht direkt, okay, ihr müsst euch jetzt alle irgendwas unter die Haut implantieren lassen, aber ihr werdet zum Beispiel verpflichtet, auf eure Handys irgendwas draufzuladen oder wir machen das über einen Staatstrojaner, das kriegt ihr gar nicht mit, das wird dann einfach gesetzlich beschlossen oder so. Also ich denke tatsächlich, dass wir haben uns jetzt ja auch so eine transhumanistisch-politisch-wirtschaftliche Richtung mehr oder weniger hinbewegt, so in den letzten 45 Minuten, dass das weitergehen wird, da bin ich ziemlich sicher.
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich möchte noch mal kurz auf diese Modethese da zurückkommen, die ich da vorhin vertreten habe, weil ich halte das, also das, worüber wir gerade sprechen, ich finde, das ist auch so ein Zeichen unserer Zeit, ja? Wir haben keine positive Vision von der Zukunft mehr,
ne? Ja, das ist interessant,
und,
ja.
Und wenn wir über Transhumanismus sprechen, dann fällt uns sofort irgendwie alles Schreckliche ein.
Ne?
Das war mal anders, ne? So 50er, 60er Jahre, wenn man da, gab's auch Ideen von Transhumanismus irgendwie dann, aber das waren dann so positive Ideen, ne? So die Zukunft wird besser, ne? Es wird leichter.
Naja, get Star Trek.
Ja.
Also das ist witzig, weil Roberto hat tatsächlich genau das, was du jetzt sagst, also sinngemäß hat Roberto, glaube ich, vor 2-3 Jahren schon mal in einem Podcast gesagt.
Ich glaube, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben seinerzeit. Das war so ein,
ja, vielleicht habe ich es auch in deinem Buch gelesen oder vielleicht hat auch jemand anders gesagt. Ich habe es gelesen, zweimal sogar. Oh. Ja, weil ich habe glaube ich, ein Interview mit dir gemacht. Und da will ich immer gut vorbereitet sein.
Ja, ist besser bei mir.
Ja. Hm. Jedenfalls Gerd und eben auch Roberto ein paar Jahre zuvor, ihr sprecht oder habt da einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen. Und ich kann dem sowas von gar nicht widersprechen. Ich habe tatsächlich aktuell keine positiven Visionen in die Zukunft
gerichtet. Nein, das geht ja mir genauso. Nicht. Im Übrigen, Star Trek war so eine Idee. positive Zukunft, also da würde ich nicht von Transhumanismus sprechen, Science Fiction halt ganz klassisch, ja. Positiv, die Menschheit, die sich weiterentwickelt hat, Geld gibt's keins mehr, man kann Lebensmittel im Replikator herstellen, lauter so Geschichten, die nicht negativ zu belegen sind. Aber wenn man sich dann die neuen Formate von Star Trek anschaut, also vor allem Discovery, ist wesentlich düsterer, wesentlich kriegerischer. Natürlich gibt es mehr Special Effects, das ist klar, logisch, das kann man heute machen, das konnte man in den 60ern noch nicht so gut.
Ich hab's geliebt, wie Kirk die Felsbrocken durch die Gegend geworfen hat.
Also. Ich liebte es, wenn das Raumschiff wackelte.
Ja, das ist auch immer geil, wenn das Raumschiff
wackelte. Du hast gesehen, die Kamera wackelt und die Schauspieler, die wackeln mit ihren Oberkörpern hin und her. Das war immer wunderbar. William Shatner ist einer der letzten Verbliebenen der alten Crew. Die meisten sind ja schon tot. Der ist, glaube ich, jetzt schon weit über 90. Der darf ruhig noch lange existieren. Captain Kirk mochte ich lieber fast als Picard. Ich gebe es fast zu.
Ich fand aber Captain Janeway toll.
Ach, nee, nö. Bei Voyager war ich schon raus. Echt? Also so halbwegs. Die habe ich nur noch.
War das nicht auch eine Frau? Scheiße, das hätte ich jetzt auch nicht.
Das war ja Captain Janeway.
Ja,
es war eine Frau, ne?
Ja, und es gab ja auch mal den Sisko von Deep Space Nine. Der sah so ein bisschen aus wie Chef.
Ja, der hat das fand ich auch nicht so doll.
Deep Space Nine war echt nicht so meins. Also
das war so eine Soap im Weltall. Aber das Discovery tatsächlich. Das ist wesentlich dunkler, auch die reisen dann in einer Staffel ins 28. Jahrhundert. Da existiert die Föderation gar nicht mehr. Also es ist schon negativer als das, was
vorher war. Ich fand für so ein Forschungsraumschiff, das da so durchs Weltall schippert, waren die immer ziemlich gut bewaffnet. Also das ist mir schon immer aufgefallen.
Ja, das stimmt eigentlich, wenn du es so sagst, ja.
Naja, aber ich meine, guck dir die Ukraine an, das ist das friedlichste Land der Welt. Und die sind ja auch bewaffnet, müssen sie ja sein. Also
ja, ne? Ja, aber tatsächlich geht es mir genauso. Ich sehe das als Makel an, dass man eigentlich überhaupt keinen positiven Gedanken mehr zur Zukunft haben kann oder nicht mehr hat. Dass eigentlich jeder Science-Fiction-Film von heute eigentlich nur negativ ist. Die Menschheit ist da drin völlig verkorkst, völlig abgeranzt. Es gibt scheinbar Menschen, die dann wirklich irgendwo im Moloch leben. Gibt andere, die sich halt quasi dann isolieren vom Pöbel und so. Also es gibt nichts Positives da. Und wenn so eine Science-Fiction-Produktion positiv aussieht, dann ist es meistens so ein ganz verkapptes Idyll, das in Wirklichkeit eine Diktatur ist.
Ja.
Ja, aber ich würde es auch gern anders sehen, aber beim besten Willen. Wo soll ich da ansetzen, das positiver zu sehen?
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch das, was diese unsere Diskussion gerade über Transhumanismus irgendwie sehr, sehr stark beeinflusst, ne? Wir haben einfach, und also mit uns meine ich jetzt wirklich über diesen Dreierkreis von uns hinausgehend, was uns gesellschaftlich anbelangt, wir haben aktuell keine positive Vision von Zukunft. Das heißt, alles, was uns wenn wir über zukünftige Technik nachdenken, über das, was wir heute getan haben, über das Verschmelzen von Mensch und Maschine oder irgendwie sowas oder dann fällt uns einfach nur Negatives ein, weil unsere Situation jetzt aktuell so negativ ist. Ja. Wir können nichts Tolles erwerfen gerade, weil genau, es halt einfach gerade scheiße ist.
Es wird keine Vision gesponnen. Ich glaube, das letzte Mal, dass es politisch Visionen gab, das war sicherlich im Osten, in der Sowjetunion und in der DDR, so 5-Jahrespläne, wo man dann darauf hinarbeitete. Und das war vielleicht auch in der Nachkriegsgesellschaft bei uns hier, dass man sagt, man möchte wieder aufbauen, man möchte wieder aufblühen, man möchte wieder was schaffen. Aber seit 30 Jahren hört man eigentlich nichts anderes wie, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Wenn das die Vision sein soll. Wir
Kosten müssen reduzieren.
Kosten reduzieren, ist ja die Übersetzung. Ja?
Die IP steigern, ja.
Aber was willst du denn sagen? Was willst du denn den Leuten für eine Vision vermitteln, wenn du sagst, wir müssen wettbewerbsfähig? Das ist doch nichts.
Also, und das geben wir jetzt, tut mir leid, jetzt muss ich doch gnadenlos dazwischen gehen. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt.
Schade.
Ja, man glaubt es kaum. Vielleicht sollten wir doch einen zweiten Teil noch demnächst mal hinterher schieben. Ich glaube, dass es da noch eine Menge zu erzählen gibt. Aber vielleicht jetzt an die Hörer mal gedingst. Vielleicht habt ihr positive Visionen oder verbindet ihr mit Transhumanismus positive Visionen? Denkt ihr vielleicht sogar, dass der Transhumanismus in welcher Form auch immer uns vielleicht sogar von diesen negativen Entwicklungen und Beeinflussungen, die wir die letzten, ja, eigentlich schon fast, naja, sagen wir mal, mindestens seit den 70er, 80er Jahren erleben, kann vielleicht der Transhumanismus in irgendeiner Form dem entgegenwirken und doch noch was Positives beisteuern? Vielleicht schreibt ihr es in die Kommentare oder schreibt uns auch gerne Mails. Das würde mich sehr interessieren. Wir können jetzt hier in den letzten paar Sekunden, die wir haben, sowieso keine mehr bauen. Vielleicht können wir hatten ja kürzlich die Idee, vielleicht dann doch mal sowas wie einen fiktiven Podcast aus der Zukunft zu machen. Und vielleicht können wir ja mal einen fiktiven Podcast aus der Zukunft gestalten, der positiv ist.
Oh ja.
Ja.
Da bin ich ja bei dem Punkt, da fehlt mir die Fantasie.
Ja, da müssen wir hart arbeiten im Vorfeld, aber vielleicht trauen wir uns ja an die Sache mal ran. Das ist tatsächlich leichter, weil man aus dem Vollen schöpfen kann, über die negativen Visionen zu sprechen. Also nochmal an die Zuschauer, Zuhörer, vielleicht fallen euch positive Visionen ein oder positive Assoziationen zu Transhumanismus. Vielleicht ist er ja auch die Rettung für uns alle und wir haben völlig am Thema vorbei gequasselt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Roberto, für deine differenzierten Einwürfe.
War das jetzt Spaß?
Nein, das ist...
Dann sage ich danke. Ansonsten
ja.
Überlege ich es mir noch.
Ja, und Gerd, für deine Naivität, die war auch sehr erfrischend heute.
Ich überlege, ob ich da Danke sage.
In diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Das war der Wohlstandsneurotiker vom 27.07.2022. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Bis lange und prosper.